IT bietet einfach für Menschen mit Behinderung unglaubliche Chancen.
Damit habe ich mich noch nie beschäftigt.
Ich bin einerseits selbstständiger Berater.
Ich bin Unternehmensberater für Mitarbeiter- und Kundenbindung.
Barrierefreie IT und ein inklusiver Ansatz im Unternehmen kann dazu führen, dass man wirklich Gewinn bringt, Menschen mit Behinderung auch im eigenen Unternehmen beschäftigen kann.
Werte und Wandel, der Podcast zum Thema inklusives Management in Unternehmen.
Einen wunderschönen guten Tag zum Podcast Werte und Wandel. In dieser Folge wird es um das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, kurz das BFSG, gehen. Mein Name ist Detlef Gierke, ich bin für die IT zuständig im Projekt und als Gast heute haben wir die Justiziarin des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands, Christiane Möller, im Studio. Hallo Christiane.
Na, hallo.
Magst du ein bisschen was zu deiner Person sagen?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Christiane Möller, ich bin Justiziarin und stellvertretende Geschäftsführerin beim Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Justiziarin sagt es schon, ich bin Juristin von Haus aus, habe einige Jahre in der Rechtsberatung und Rechtsvertretung behinderter Menschen in sozialrechtlichen Angelegenheiten gearbeitet und habe jetzt hier vor allen Dingen sehr viel in der Interessenvertretung behinderter Menschen zu tun und in diesem Zusammenhang hatte ich auch eben ganz viel zu tun mit der Einführung des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes, also auch schon mit der Gesetzgebung in diesem Bereich und sogar schon vorher so ein bisschen auf europäischer Ebene mitberatend, als es um den European Accessibility Act ging.
Alles klar, vielen, vielen Dank. Ich fange mal an mit der ersten Frage zum Einstieg. Kannst du uns kurz sagen, wer generell vom Barrierefreiheitsstärkungsgesetz betroffen ist und was die konkreten Verpflichtungen sind?
Ja, also das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz ist ein Gesetz, was auf einen europäischen Rechtsrahmen zurückgeht, auf eine europäische Richtlinie, der sogenannte European Accessibility Act. Und das ist ein Gesetz, was in Deutschland das erste Mal eigentlich für bestimmte Produkte und Dienstleistungen Barrierefreiheit vorschreibt. Das heißt, die Produkte und die Dienstleistungen, die im Gesetz geregelt sind, müssen barrierefrei angeboten werden. Da reden wir vor allem von digitalen Produkten oder damit zusammenhangstehend, also Computer einschließlich der Betriebssysteme, aber auch so etwas wie Smartphones, Selbstbedienungsterminals, also so Check-in-Automaten im Verkehrsbereich, Bankautomaten, Zahlungsterminals fallen darunter, E-Book-Lesegeräte fallen darunter. Ja, und dann Kommunikationsdienste, also wenn wir bei den Dienstleistungen weitergehen, sind da drin. Da sind aber auch die E-Books selber drin, also quasi spiegelbildlich. Dann natürlich auch die Bankdienstleistung, also klassisch das Online-Banking zum Beispiel. Oder Informationen, die im Zusammenhang mit Reisen auch stehen, ne? Also Angeboten, also zum Beispiel, dass ich mir einen Fahrschein digital beschaffen kann, Informationen dazu bekomme etc. Und nicht zuletzt der ganz große Bereich des elektronischen Geschäftsverkehrs, also auch E-Commerce genannt. Genau, das so mal im ganz großen Überblick. Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz gilt nicht für alle Wirtschaftsakteure. Das heißt, Kleinstunternehmen sind weitgehend ausgenommen. Also sind Unternehmen, die weniger als 2 Millionen Jahresumsatz und weniger als 10 Mitarbeitende haben. Alle, die drüber sind, die müssen. Für alle, die drunter sind, lohnt es sich aber dennoch, weil sie ja im Wettbewerb auch mit den Großen stehen. Genau. Und was aber nicht gewährleistet ist durch das Gesetz, ist erstens, dass tatsächlich alle Wirtschaftsakteure einbezogen sind. Ich hatte die Kleinstunternehmen schon angesprochen oder verpflichtend einbezogen sind, sagen wir es mal so. Und das andere ist natürlich auch, und das ist ein großes Problem, dass nicht alle Produkte und Dienstleistungen, die im Alltag von Menschen mit Behinderung relevant sind, in das Gesetz einbezogen sind. Also wir haben hier eine Positivliste mit all ihren Vor- und Nachteilen, die das eben so mit sich bringt.
Ja, es gibt ja auch Haushaltsgeräte mit Sprachausgaben und die sind dann teilweise eben nicht betroffen vom BFSG.
Genau, die Haushaltsgeräte sind komplett nicht betroffen. Das war damals eine Forderung der Behindertenorganisationen auf europäischer Ebene, genau diesen Bereich einzubeziehen. Und es macht ja im Alltag auch ganz, ganz viel Probleme bei vielen Menschen, aber die sind genau nicht drin und so ein paar andere Produkte und Dienstleistungen eben auch nicht. Und das merken wir eben auch.
Sag mal, welche Sanktionierungsmöglichkeiten gibt es denn bei Nichteinhaltung des BFSG?
Ja, es gibt tatsächlich verschiedene Sanktionsmöglichkeiten. Erstmal war ja oder ist auch der Fokus, dafür zu sorgen, zu sensibilisieren, dass das Gesetz erstmal freiwillig eingehalten wird von Wirtschaftsakteuren. Und die Systematik ist erstmal so, dass Wirtschaftsakteure sich selbst einschätzen, selbst dafür Sorge zu tragen haben, Produkt oder ihre Dienstleistungen eben regelungskonform sozusagen auf den Markt zu bringen und anzubieten. Das heißt, es gibt also nicht so etwas wie eine Stelle, die sozusagen jedes neue Produkt oder jede neue Dienstleistung auf Barrierefreiheit hin prüft, sondern ich biete das erstmal an und dann gibt es eine Marktüberwachung, so wie wir das aus der Produktsicherheit auch schon kennen. Und diese Marktüberwachungsbehörde, die wird eben aktiv, entweder stichprobenhaft prüft sie Produkte und Dienstleistungen mal durch, ne? Also guckt mal nach, verhalten sich denn alle eigentlich rechtskonform? Oder sie wird auch aktiv, wenn Verbraucherinnen und Verbraucher sich bei der Marktüberwachungsbehörde beschweren. Und die Marktüberwachungsbehörde ist dann sozusagen die Instanz, die dann etwas tun muss. Was tut sie dann? Ja, sie fordert erstmal dazu auf, den Wirtschaftsakteur eben Konformität herzustellen. Tut er das nicht und hat er auch keine ausreichende Entschuldigung, warum er jetzt sein Produkt nicht barrierefrei anbietet, also kann er das nicht ausreichend begründen, dann hat die Marktüberwachung die Möglichkeit, Sanktionen zu verhängen. Das sind einmal Geldbußen, reichen von 10.000 bis 100.000 Euro. Das ist aber, glaube ich, nicht das, was wirklich der spannende Punkt nachher ist, sondern eine andere Möglichkeit ist eben auch, dass eine Marktüberwachung bis dahin gehen kann, zum Beispiel mal eine Website von einer Firma, also einen Online-Shop, der nicht barrierefrei ist, im schlimmsten Fall sogar abzuschalten. Und das ist dann, glaube ich, was schon wehtut. Ne?
Also, das ist schmerzhaft. Ja.
Das ist schmerzhaft, genau. Das ist so das, was auf dieser Seite passieren kann. Und dann haben Verbraucherinnen und Verbraucher natürlich noch andere Möglichkeiten. Also sie können einmal, wie gesagt, haben sie die Möglichkeit, die Marktüberwachung zum Jagen zu tragen, wenn die also nicht so handelt, wie sie soll.
Ja.
Und sie haben auch die Möglichkeit, das ist was ganz so Bekanntes sicherlich, ein Schlichtungsverfahren einzuleiten gegen einen Wirtschaftsakteur und zu gucken, ob man darüber nicht dazu kommt, dass Angebot barrierefrei wird. Ich kann mir vorstellen, dass das vor allen Dingen bei den Dienstleistungen relevant ist, also bei sowas wie Online-Shops zum Beispiel, ne? Dass man guckt, warum wird da eigentlich bestimmte Dinge nicht barrierefrei gemacht und was müsste man eigentlich tun, um es zu tun und warum so. Also da gibt es die Möglichkeit, das auch über ein Schlichtungsverfahren zu machen. Aber wenn das eben nicht zufriedenstellend ist, dann geht man eben weiter und guckt, dass man die Marktüberwachungsbehörde dazu bewegt, für Konformität zu sorgen.
Ah ja, also könnte ich jetzt, also zum Beispiel bei der Bahn sind mir manchmal irgendwelche Formularfelder oder Formularfeldbeschriftungen oder die Unterscheidung von Bereichen. Das ist mir manchmal einfach zu kontrastarm für mich als Menschen mit Sehbehinderungen. Da könnte ich so ein Schlichtungsverfahren anstrengen.
Zum Beispiel, das wäre eine Möglichkeit, oder man würde eben auch direkt zur Marktüberwachungsbehörde gehen und sagen, aus meiner Sicht entspricht die Seite nicht den Anforderungen, die hier nach dem BFSG einzuhalten sind und dann die Marktüberwachungsbehörde das entsprechend überprüfen müssen und dann entsprechend auch aktiv werden.
Und sag mal, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass von diesen Sanktions- oder Sanktionierungsmöglichkeiten Gebrauch gemacht wird?
Naja, ich bin jetzt erstmal positiv eingestellt und hoffe doch sehr, dass wir eine Marktüberwachung mit Zähnen dann auch irgendwann haben. Momentan haben wir sie ja noch nicht mit Zähnen.
Da kommen wir nachher
noch zu. Genau, kommen wir noch zu. Also von daher würde ich jetzt erstmal sagen, ich würde dem jetzt erstmal positiv gegenüberstellen. Was wir aber aus der Produktsicherheit, aus dem Produktsicherheitsrecht wissen, ist, dass Marktüberwachung oft nicht den gewünschten Erfolg hat. Und deshalb gibt es auch für Verbraucherschutzorganisationen die Möglichkeit und hier übrigens auch für Verbände von Menschen mit Behinderung sozusagen aktiv einzufordern, dass hier ein Handeln erfolgt und dann auch für Barrierefreiheit gesorgt wird. Es ist auch gut, dass das gibt, weil man eben auch weiß, nur mit der staatlichen Überwachung klappt es nicht immer so effektiv, wie man sich es eigentlich wünschen würde. Und ich hoffe, dass das jetzt hier im Bereich des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes anders sein wird. Dass wir da eine super Marktüberwachung haben, die super Zähne hat und da loslegt. Und noch viel mehr wünsche ich mir natürlich, dass die gar nicht so viel zu tun hat, weil die Unternehmen von sich aus schon Barrierefreiheit herstellen wollen und auch den Wert erkennen, warum das wichtig ist.
Ja, einige Akteure, zum Beispiel viele Banken, haben ja wirklich schon reagiert und auch schon sehr früh angefangen, ihre Online-Banking-Systeme zu überarbeiten. Aber nicht alle, ne? Und von daher bin ich mal gespannt, wie das damit weitergeht. Das BFSG ist ja schon 2021 verabschiedet worden. Und was hat sich jetzt in diesem Zusammenhang eben deiner Ansicht nach seitdem technisch getan? Gibt es dadurch Produktkategorien, die schlichtweg vergessen wurden? Gibt es da Beispiele?
Ja, also ich glaube, dass das gar nicht so sehr nur mit technischer Entwicklung zu tun hat oder auch. Also ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel bei dem ganzen Thema Self-Serve, ne? Also Selbstbedienungskassen. Das ist ja so ein großes Thema. Ich glaube damals, also wir reden ja davon, dass 2021 das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz in Deutschland verabschiedet wurde. Wir reden aber ja davon, dass es einen Ursprung in einem europäischen Richtlinie gibt und die ist ja noch älter.
Die ist von 2019.
Die ist ja noch. Genau, die ist von 2019. Und ich glaube, damals hat man das Thema Selbstbedienungskassen noch nicht so auf dem Schirm gehabt, wie man das vielleicht heute hat, ne? Dass man Supermärkte zunehmend hat, wo einfach keiner mehr ist und wo man sicherlich ein bisschen stärker fokussiert hätte, das da reingenommen hätte, klarer formuliert. Jetzt wissen wir sicher, dass bei so einer Selbstbedienungskasse die Bezahlung barrierefrei sein muss. Aber was jetzt eigentlich mit dem Einscan-Vorgang, also der gehört ja logisch eigentlich dazu, das ist aber rechtlich gar nicht so ganz eindeutig, wie wir wissen, ob das nun umfasst ist oder nicht. Da wird es sicherlich nachher irgendwann die Gerichte geben, wenn es da zum Streitfall kommen sollte, die sich dann damit auseinandersetzen müssen. Das wäre so ein Beispiel, wo ich denke, dass die Entwicklungen einfach vorangeschritten sind im Vergleich zu damals. Und naja, was ganz unabhängig von den technischen Fragen ist, ist halt das Problem, dass wir eine Positivliste haben, ne? Und die hat zwangsläufig Lücken oder Regelungsbereiche, die einfach nicht umfasst sind. Also wenn ich mir jetzt angucke, zum Beispiel den Bereich Postdienstleistungen, also diese Paketautomaten, auch sowas, wo ich sagen würde, genau, ist ein Klassiker eigentlich, ne, wo man sich vorstellen würde, den könnte man da gut regeln. Haushaltsgeräte, das war eine bewusste Entscheidung, da hat die Lobby da der Haushaltsgerätehersteller interveniert, das war kein Vergessen. Aber so gibt es eben so ein paar Bereiche, wo man sagt, ja, oder der Bereich, ja, E-Commerce ist drin, aber wie weit geht das denn jetzt eigentlich, ne? Ist denn das Zeitschriftenabo, die Zeitschrift an sich dann auch drin oder nicht? Das sind so Dinge, da hat man immer das Problem mit einer Positivliste, dass man dann immer ans Gucken kommt, wenn man nicht will. Also wenn man will, findet man natürlich immer Wege, aber wenn man nicht will, Schlupflöcher zu finden, wo man sich dann rausfinden kann. Und das ist mühsam, muss ich wirklich sagen. Sinnvoller wäre tatsächlich, hier zu Regelungen zu kommen, die weniger auf eine Positivliste setzen, sondern stärker darauf setzen, einen lückenlosen Schutz im Bereich Barrierefreiheit zu haben.
Ja, das sehe ich auch so. Okay, kommen wir nochmal zur Marktüberwachungsstelle. Die ist ja in Magdeburg angesiedelt und ist eine zentrale Marktüberwachungsstelle. Das heißt also, die Länder müssen das entsprechende Vertragswerk geschlossen ratifizieren und so weiter. Und in dem Zusammenhang konnte die Marktüberwachungsstelle eigentlich schon ihre Arbeit aufnehmen. Und wie transparent wird diese Arbeit eigentlich ausgestaltet sein? Also die BFIT veröffentlicht ja zum Beispiel vorgenommene Prüfungen regelmäßig. Wird das auch bei der Marktüberwachungsstelle so passieren?
Ich fange mal vorne an. Was veröffentlicht die Marktüberwachung? Ja, es sollen für verbraucherverständliche Informationen auch veröffentlicht werden, auch vielleicht zu nicht konformen Produkten und Dienstleistungen. Also, und es gibt da übrigens auch einen europäischen Austausch. Also das ganze System gibt es ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich und in Spanien und so weiter und so fort und Österreich. Das heißt, wenn ein Land sozusagen prüft einen bestimmten Player, dann tauschen die sich auch untereinander europäisch aus, damit die Informationen dann auch transparent, europaweit transparent sind und nicht jeder nochmal neu anfangen muss. Das ist das eine. Also es wird Informationen geben, wie ausführlich die aussehen am Ende. Da bin ich mal gespannt. Also das ist jetzt im Aufbau. Die zweite Frage war, hat die denn schon angefangen zu arbeiten, die Marktüberwachung? Also wir haben jetzt schon, das ist ja landesrechtlich geregelt, in den Ländern Marktüberwachungsbehörden, die jetzt auch schon zuständig sind und eigentlich auch so lange zuständig sein sollen, bis eben diese zentrale Marktüberwachung in Magdeburg dann wirklich loslegt. Ich kann mir aber praktisch nicht vorstellen, dass auf Landesebene jetzt schon irgendjemand irgendwas macht, wenn er weiß, er kann dann nach Magdeburg abgeben. Und da müssen natürlich erstmal Stellen ausgeschrieben werden etc. Da sollen ja bis zu 100 Stellen auch entstehen. Die müssen besetzt werden. Das Ganze muss ans Laufen kommen. Soweit sind wir nicht. Und das ist natürlich schon misslich, weil ich sag mal so, die Länder hatten lange Zeit, um sich zu überlegen, da gemeinsam voranzugehen und was aufzubauen. Das wissen die ja nicht erst seit gestern, dass sie wir eine Marktüberwachung organisieren müssen.
Richtig.
Und das ist dann schon bitter, wenn man dann das Inkrafttreten des Gesetzes einfach verpasst und das hier so lasch nimmt. Und ich hoffe doch sehr, dass dann, sobald alle den Staatsvertrag ratifiziert haben, es dann vorangeht.
Okay, vielen, vielen Dank. Das ist echt nochmal eine richtig wichtige Info. Das BFSG adressiert ja den B2C-Bereich, also Business to Customer, ne? Also Verbraucher, Geschäftsbereich und Verbraucher. Und was eigentlich ist mit dem Business-to-Business-Bereich? Ne? Also wenn ich als größeres mittelständisches Unternehmen mit, sagen wir mal, 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Software ausschreibe und am Ende geliefert bekomme, und ich frage mal suggestiv, sollte die dann nicht auch barrierefrei sein? Immerhin sollten ja mindestens 50 Menschen mit Behinderung in einem Unternehmen dann, wenn es 1000 Mitarbeiter haben, arbeiten und wenn es nicht die Ausgleichsabgabe zahlen will. Wie sieht das da aus?
Ja, das ist ein Problem in der Tat. Zumindest über das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz haben wir den B2B-Bereich nicht drin. Wir haben das damals im Gesetzgebungsverfahren gefordert, dass es ausdrücklich mit rein soll, weil, also ich kann es mir zum Beispiel auch nicht vorstellen, was weiß ich nicht, ich habe eine Buchhalterin und das Geschäftskonto muss dann das Online-Banking nicht barrierefrei sein. Das ist ja irre eigentlich. Ja. Da wurde uns immer gesagt, ja, die Banken würden dann schon nicht da unterschiedliche Produkte anbieten. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht irgendwann genau dahin geht. Und letztlich, ja, der B2B-Bereich ist nicht drin. Das hat der Gesetzgeber nicht gewollt. Hätte er machen können in Deutschland. Wäre möglich gewesen, war aber politisch nicht durchsetzbar. Ist aus meiner Sicht misslich, weil allerorts wird von Fachkräftemangel gesprochen und das wäre ein guter Weg gewesen, um für Barrierefreiheit schon mal zu sorgen und auch Mitarbeitergewinnung zu stärken. Wir haben natürlich auf der anderen Seite noch die Vorschriften des SGB 9 und wie Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ihre Arbeitsplätze auch für Menschen mit Behinderung gestalten müssen. Aber das hat natürlich längst nicht so eine Kraft im privaten Sektor, also wenn wir jetzt nicht im öffentlichen Dienst sind, wie wir das eigentlich bräuchten, um wirklich zugängliche Arbeitsplätze zu haben und Menschen mit Behinderung auch die Möglichkeit zu geben, ihr Potenzial auch voll ausschöpfen zu können und einbringen zu können. Wir wissen ja, dass viele Menschen mit Behinderung viel besser qualifiziert sind als der Durchschnittsarbeitslose sozusagen. Oft scheitert es, also gerade beim Thema Blindheit und Sehbehinderung, daran, dass die Arbeitsumgebung eben nicht barrierefrei ist, die digitale. Und das ist natürlich etwas, was eigentlich nicht begreiflich ist, aber da fehlen uns die gesetzlichen Rahmenbedingungen tatsächlich.
Ganz genau, ja, und auch mal wieder die Sanktionsmöglichkeiten, ne, an der Stelle. Richtig. Und die Ausgleichsabgabe alleine reicht dazu anscheinend nicht aus, obwohl die noch von der Ampel erhöht wurde.
Ja.
Na gut, es ist so, wie es ist und hoffen wir, dass es da mal in absehbarer Zeit Änderungen gibt. Das BFSG verpflichtet Anbieter ja auch zu einer Information zur Barrierefreiheit auf ihren Angeboten, im Gegensatz eben zu der Erklärung zur Barrierefreiheit, zu der ja die BTV verpflichtet. Ne? Und nun gibt es Stimmen, die davor warnen, bestehende Barrieren in dieser Erklärung zu erwähnen, weil es juristisch einer Selbstanklage gleichkäme. Wie siehst du das?
Ich finde das nicht richtig. In bestimmten Fällen dürfen Wirtschaftsakteure ja sogar Barrierefreiheit außen vor lassen, in einem gewissen Grad. Nämlich dann, wenn es für sie eine unverhältnismäßige Belastung darstellen würde oder zu einer grundlegenden Veränderung des Produkts oder der Dienstleistung führen würde.
Ja.
Aber nur so weit, also da steht ausdrücklich ein so weit, das heißt, ich muss erstmal alles Mögliche tun und nur das, was ich nicht kann, darf ich dann auch sozusagen lassen. Wenn das aber so ist und wenn ich davon Gebrauch mache und mich darauf berufe, dann kann ich auch sagen, warum ich bestimmte Dinge nicht mache. Weil spätestens, wenn die Marktüberwachung danach fragt, muss ich das sowieso dann offenlegen. Also von daher ist das aus meiner Sicht Quatsch. Was natürlich nicht sein darf, ist, dass ich sage, ich habe meine Website meines Online-Shops noch nicht barrierefrei gemacht, weil ich es noch nicht geschafft habe. Ja, dann klage ich mich zu Recht selbst an. Das ist natürlich dann verhalte ich mich rechtswidrig. Ja, also dann.
Das ist klar.
So. Aber wenn ich mich darauf berufen sollte, zu einem gewissen Grad an bestimmten Stellen was nicht umgesetzt zu haben und ich das sowieso bei mir dokumentieren muss, wenn ich mich darauf berufe, dann wüsste ich nicht, warum es ein Nachteil sein sollte, das dann auch auszuführen, weil wenn ich dann darum gebeten werde, muss ich sowieso offenlegen.
Ja, das stimmt, aber es wäre natürlich auch eine gute Möglichkeit, in Anführungsstrichen Zeit zu schinden.
Na klar.
Ne? Also
ja.
Das
aber
kann
ich,
durchaus passieren.
Ja. Ich fände es wichtig, wenn Unternehmen zu der Einsicht gelangen, sie setzen Barrierefreiheit jetzt nicht nur um, weil sie das jetzt müssen, sondern Richtig. Sie setzen es um, weil sie es als Chance begreifen, um neue Zielgruppen zu erschließen, weil es auch ihr Produkt, ihre Dienstleistung wirklich qualitativ besser macht. Eine gute barrierefreie Website eines Online-Shops ist definitiv für alle Kundinnen und Kunden auch eine bessere Website und ich glaube auch das als Kundenfreundlichkeit dann zu verstehen, ne? Also wie biete ich meinen Service an, welches Verständnis habe ich von meinen Kundinnen und Kunden und wie möchte ich die zufrieden machen?
Ja,
ich glaube, dass also dieser Service-Gedanke, wenn der im Vordergrund stehen würde, dann wäre das eigentlich das, was man empfehlen muss, weil auch Menschen mit Behinderungen sind eine Zielgruppe, die Kundinnen und Kunden sind, die auch im Zweifel den Benefit verbessern. Das kann auch dazu führen, dass es in meiner Unternehmensstruktur selber zu Veränderungen kommt, was wiederum die Mitarbeiter, ne, also wenn das Thema gut gesetzt ist, was die Mitarbeiterzufriedenheit steigern kann, was mir auch ermöglichen kann, vielleicht neue Fachkräfte zu finden, wenn ich dort eine gute Umgebung, eine gute Unternehmenskultur pflege, die eine Offenheit und Vielfalt deutlich macht. Also das können ja Faktoren auch unternehmerisch sein, die jetzt mal abgesehen von der Verpflichtung aus dem BFSG da eine Rolle spielen, warum ich das eigentlich mache. Und ich glaube, man muss sich vor allen Dingen auch vergegenwärtigen, wir haben eine alternde Gesellschaft in Deutschland, eine stark alternde Gesellschaft. Und alte Menschen sind, auch wenn sie das selber immer nicht so gerne so von sich sagen würden, aber oft auch Menschen, die in irgendeiner Form eine Beeinträchtigung haben. Und früher oder später werden sie alle irgendwie schlechter sehen, schlechter hören oder sich schlechter bewegen können oder langsamer oder mal zittern. Und das sind alles so Dinge, die eine Rolle spielen, wenn ich jetzt zum Beispiel mein digitales Angebot oder mein Produkt anbiete. Das ist die Zielgruppe jetzt und der Zukunft. Das sind in Deutschland vor allen Dingen ältere Menschen und die sind besonders auf Barrierefreiheit angewiesen. Und wenn ich das als Unternehmen auch begreife, dann habe ich viel gewonnen, weil dann habe ich ein zielgruppengerechtes Angebot.
Absolut. So. Und das betrifft ja nicht nur Deutschland, das betrifft ganz Europa.
Ja.
Und Barrierefreiheit, da bin ich ganz bei dir. Ist ein Qualitätsmerkmal und in unserer Unternehmenskultur, aber auch in der Gesellschaftskultur diesbezüglich was zu ändern, wird höchste Zeit nach meiner Auffassung und könnte wirklich was verändern. Ne? Also dass dieses Nischendasein endlich mal aufhört und die Zielgruppe ist dadurch, dass wir eine älter werdende Gesellschaft sind, die ist ja weit größer als nur 10%. Das sind ja
Das ist eine ganz, ganz große Zielgruppe. Das muss man sich wirklich bewusst machen. Und man muss sich auch bewusst machen, andere Länder machen es uns vor. Und die sind noch nicht wirtschaftlich dadurch zugrunde gegangen. So, ganz im Gegenteil. Und ich glaube, man sollte davor keine Angst haben, keine Scheu haben, sondern den Benefit dahinter sehen, wenn ich das mache, was ich dadurch gewinnen kann. Und das wäre mir wichtig, das positiv zu sehen.
Ja, genau. Es gibt ja Unternehmen, die derzeit davor warnen, indirekt in eine BFSG-Falle zu tappen oder die BFSG-Konformität für 2 Jahre versprechen. Und danach wollen sie natürlich eine neue Zertifizierung und auch damit wieder Geld verdienen. Und es ist klar, dass all das keine seriösen Angebote sind. Aber gibt es einen Weg, gegen so etwas vorzugehen? Ich meine, vermutlich wollen diese Unternehmen nur ein Overlay-Tool anbieten, das an den Mann oder die Frau bringen und ansonsten gar nichts.
Ja, also genau, also was wir jetzt auch schon sehen und da würde ich auch wirklich vorwarnen, nicht nur der DBSV warnt davor, sondern auch die Bundesfachstelle Barrierefreiheit hat sich dazu schon geäußert, dass es tatsächlich Unternehmen gibt, die versprechen eine schnelle Lösung für Barrierefreiheit, insbesondere im digitalen Raum, also wenn es um Online-Shops geht. Dann gibt es tatsächlich jetzt viele Anbieter, sieht man auch, wenn man danach googelt und so, die schnelle Lösungen der Barrierefreiheit versprechen. Und das sind oft Overlay-Tools. Und da muss man aber ganz klar sagen, die sind nicht geeignet, um wirklich Barrierefreiheit im Sinne des BFSG und der normativen Vorgaben dann auch herzustellen. Das gibt es schlichtweg noch nicht. Also ich brauche eine barrierefreie Website und dann kann so ein Overlay-Tool eine Ergänzung sein, was man aber auch nicht mal unbedingt braucht.
Richtig.
Also das Geld kann man sich sparen. Aber wenn man es denn schon macht, dann muss man sich im Klaren sein, dass man ohne eine dahinterliegende barrierefreie Website nicht dazu kommt, wirklich ein barrierefreies Angebot zu haben. Und ich glaube, das ist wichtig, dass das den Menschen bewusst ist. Weil natürlich gibt es Firmen, die sagen, ja, ich will ja was machen und ich weiß aber gar nicht so genau wie. Und wenn da jetzt einer kommt und mir sagt, das kann ich ganz schnell und du kriegst nur so eine kleine Software und die spielen wir auf und dann ist alles erledigt. Da wäre ich skeptisch. So ja. Funktioniert es einfach noch nicht. Ich wäre froh, wenn uns KI dabei unterstützen würde, genau sowas hinzukriegen in der Zukunft. Ja. Da wäre ich ganz froh drum, aber so ist es noch nicht. Und da muss man einfach vorsichtig sein, dass man wirklich Konformität herstellt.
Richtig, Konformität herstellt. Also momentan ist es ja sogar so, dass teilweise von Menschen dieses ein Button für ein Overlay-Tool schon als Zertifikat betrachtet wird. Also so weit sind wir momentan
ist,
schon.
Das ist aber so nicht korrekt. Und da
das ist überhaupt nicht korrekt, aber so
auch sicher, dass die Marktüberwachung da einen Riegel vorschieben wird. Ich kann bei der Gelegenheit sagen, dass wenn eine Website geprüft werden wird, also die Überwachungsstelle des Bundes, die Webseiten öffentlicher Stellen prüft, die haben mir geschildert, dass sie in dem Rahmen immer ohne das Overlay-Tool die Website prüfen würden, um zu gucken, ist die barrierefrei.
Ja.
Und das würde einem Wirtschaftsunternehmen hier nach dem BFSG vermutlich bei der Marktüberwachungsbehörde auch so gehen, was dann zur Folge hätte, dass sie spätestens dann das große Erwachen hätten, dass ihr Angebot eben nicht mit den Bestimmungen des BFSG übereinstimmt.
Hoffen wir, dass dieser Weg seine Wirkung erzielt, weil momentan sieht es wirklich düster aus, was das betrifft.
Ganz düster und das schießt ja wirklich also wie Pilze aus dem Boden, diese Angebote. Hm. Viel lieber wäre mir, wenn seriöse Angebote aus dem Boden schießen würden und wir auch so viele Fachkräfte schon in Deutschland hätten, die in der Lage sind, barrierefreie Webseiten und Apps zu programmieren.
Ja.
Da haben wir ja einen großen Fachkräftemangel in dem Bereich.
Absolut, ja.
Aber meine Hoffnung ist ein bisschen, dass durch diesen Bedarf sich das auch weiterentwickelt und mehr Universitäten und Ausbildungsstätten da aufspringen und da entsprechende Angebote schaffen.
Mhm. Zum Abschluss, Christiane, was glaubst du, wird sich durch das BFSG in der inneren Kultur betroffener Unternehmen etwas ändern? Brauchen wir strengere Gesetze? Paragraph 160 zum Beispiel des SGB 9 wurde ja zum Beispiel strenger gefasst, indem es den Betrag für nicht beschäftigte Personen von 320 auf 720 Euro erhöht hat und die Formulierung bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von 0% mit eingefügt hat. Hat das vielleicht schon etwas an der Anstellungsbereitschaft von Unternehmen für Menschen mit Behinderung geändert?
Ja, das bezieht ja jetzt wirklich so den Bereich der Unternehmenskultur ein. Ich kann mir vorstellen, dass es durchaus Unternehmen gibt, die aus Anlass des Inkrafttretens des BFSG über das Thema Barrierefreiheit vielleicht nochmal neu nachdenken. Ich weiß von einem großen Drogeriemarkthersteller, dass die dazu eine eigene Arbeitsgruppe innerhalb des Unternehmens gegründet haben und die schon so ein bisschen auch kulturell vielleicht über den Kundenkontakt hinaus denken. Vielleicht ergibt sich sowas tatsächlich auch in anderen Unternehmen. Vielleicht ist dann so eine Geschichte, wie es in den USA oft gibt, das Thema Inklusion einfach auch mal im Unternehmen ganz anders noch zu setzen, kann da eine Rolle spielen. Das wird letztlich aber die Erfahrung weisen. Momentan ist ja leider gerade der internationale Trend und teilweise ja auch der Trend hier in Deutschland so, dass das Thema Vielfalt nicht mehr so ganz als positiv besetzt gilt, um es mal ganz diplomatisch zu formulieren, was wirklich bitter ist.
Ja,
das kann dem entgegenstehen natürlich, aber wir werden das abwarten müssen, was das mit Unternehmen tatsächlich macht. Und brauchen wir strengere Gesetze? Ja, auf jeden Fall. Strengere Gesetze in zweierlei Hinsicht. Also erstens, Behindertengleichstellungsgesetz muss endlich kommen. Da macht ja jetzt die aktuelle Bundesregierung so weiter wie die letzte und verzögert. Also das ist eigentlich ein No-Go, wenn wir Barrierefreiheit voranbringen wollen. Wir haben das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, zu dessen Lücken ich vorhin schon was gesagt habe, wo wir eigentlich hin müssen, diese Lücken zu schließen und weitere Produkte und Dienstleistungen einbeziehen müssen. Und ganz, ganz wichtig finde ich, wenn man wirklich etwas tun will im Bereich Arbeit, Beschäftigungsmöglichkeiten von Menschen mit Behinderung, da muss man dazu kommen, dass man sozusagen nicht nur die Arbeitsstättenverordnung hat für den baulichen Bereich, sondern dass dann auch, was die digitale Barrierefreiheit, die Zugänglichkeit für alle Beschäftigten, ganz andere Vorgaben Aufgaben macht und dafür sorgt, dass wirklich Menschen mit Behinderung auch eine Umgebung vorfinden, in der sie mitarbeiten können, also auch gemeinsam an Dokumenten arbeiten können und so weiter. Absolut, und so fort. Genau, und da haben wir riesen Nachholbedarf in Deutschland. Das kann ich auch aus der Geschäftsführungsperspektive durchaus mal hier mit einbringen. Ist mal der andere Hut, also nicht nur der Interessenvertretung behinderter Menschen, sondern auch mal die Arbeitgeberperspektive. Wir sind ja sehr bemüht, Menschen mit Behinderung gut zu beschäftigen. Aber versuchen Sie mal für den beruflichen Bereich ein barrierefreies Telefonsystem oder ein barrierefreies elektronische Rechnungen hinzukriegen oder was auch immer. Also Zeiterfassung, also die ganz normalen Dinge, die man im Büroalltag so braucht. Da gibt es nicht viel Angebot. Richtig. Da gibt es oder gar keins, ja, teilweise. Und dann steht man da als Arbeitgeber, der eigentlich gutwillig ist und findet nichts vor. Und das ist also wirklich ein Problem. Also dann kann man da immer nicht nur auf den Arbeitgeber rumhackern, sondern da muss man eben auch gucken, dass man dafür sorgt, dass diese ganz normalen Arbeitsmittel eben auch barrierefrei sein müssen, damit sie dann auch zur Verfügung stehen und eingesetzt werden können.
Ja, da stimme ich dir zu. Frau Christiane, vielen, vielen Dank. Das waren jetzt echt eine Fülle von richtig guten Informationen und danke, danke dir für deine
Unterstützung. Ja, gerne. Und ich bin sehr gespannt, wie sich es weiterentwickeln wird. Ich glaube, wir werden in 5 bis 10 Jahren mal sagen, wir haben hier einen neuen Bereich des Behindertenrechts tatsächlich entwickelt. Das glaube ich schon. Also da wird sich ganz viel Entwicklung geben. Ich bin total gespannt auf die Rechtsprechung, die sich hier entwickeln wird zu Einzelfragen, wie Dinge ausgelegt werden, wie sich das Recht hier auch weiterentwickeln wird und was es vor allen Dingen im Alltag von Menschen mit Behinderung bewirken wird. Und da habe ich wirklich die Hoffnung, dass es da besser wird.
Die habe ich ebenso. Vielen Dank.
Gerne. Werte und Wandel. Der Podcast zur Inklusion in der Informationstechnologie in den Mittelpunkt stellt. Gemeinsam beleuchten wir, wie Unternehmen durch Inklusion nicht nur soziale Verantwortung übernehmen, sondern auch zukunftssicher und erfolgreich agieren können. Lassen Sie sich inspirieren von spannenden Gesprächen, Expertinneninterviews und praxisnahen Einblicken. Ein Podcast des Projekts Werte IT, gefördert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Unter der Federführung des Blinden- und Sehbehindertenvereins Hamburg e.V., wissenschaftlich begleitet von der Universität Siegen.